Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 118. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Rainer Konietzny ist die treibende Kraft in der Energiegruppe unserer Düsseldorfer Transition-Initiative. Er hat im letzten Herbst das erste private Passivhaus in Düsseldorf bezogen und führt uns in den nächsten 34 Minuten in die komplexe Thematik rund um Passivhäuser ein. Dabei erfahren wir beispielsweise auch etwas über die Bedeutung der Innenseiten von Außenwänden oder den Unterschied zwischen gemessener und gefühlter Temperatur.
Also mein Name ist Rainer Konietzny, ich bin 53 Jahre alt. Vom Beruf sage ich sehr, sehr, sehr selten, bin ich Physiker, vom Abschluss Physikingenieur, heißt also Physik mit sehr starkem Bezug zur Anwendung. Das kommt bestimmt auch gleich noch zum Sprechen, warum das sehr wichtig ist. Sonst werde ich seltenst gefragt, was für eine Ausbildung ich habe, weil das eigentlich mit meiner beruflichen Tätigkeit sonst wenig zu tun hat. Ich arbeite normal in der Industrie, bin da sehr stark involviert in Aktivitäten des Internets, also betreue eine Online-Plattform und der Bezug zur Physik ist da null. Mhm. Null oder fast null, weil man vielleicht die Ideen oder die Konzepte vielleicht manchmal anwenden kann. Aber Physik kann man sonst nicht anwenden. Aber da wir ja gleich über Passivhäuser sprechen werden, ist es ganz wichtig zu sagen, dass ich da einen gewissen Physik-Hintergrund habe und dass ich diesen Hintergrund auch eigentlich das erste Mal im Leben so in der Anwendung benutzen konnte. Denn sonst ist im privaten Leben oder im Berufsleben für viele Leute Physik kein Thema. Das gilt also auch für mich. Und Passivhäuser haben einen starken Bezug zur Physik. Nicht komplett, denn Passivhäuser sind Häuser, die von Architekten gebaut werden. Aber sie haben eine zweite Komponente und das ist eine energetische Komponente neben vielen anderen Komponenten und das ist die Physik. Da werden wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen.
Mhm. Okay. Wir sitzen jetzt hier in deinem Passivhaus. Du bist also im Herbst fertig geworden und hier eingezogen. Was ist denn ein Passivhaus?
Genau, Passivhaus. Was ist das? Also was ist das eigentlich, was ist ein Passivhaus im Unterschied zu einem normalen Haus? Die Definition ist schwierig. Es gibt keine Definition, die man jetzt konkret in Wikipedia oder sonst einer alten Enzyklopädie finden kann. Es gibt in Deutschland ein Passivhaus-Institut, das sitzt in Darmstadt, kann man auch googeln und würde man auch finden. Dort würde man auch eine Definition nachlesen können. Um es aber jetzt mal konkret zu machen, ein Passivhaus ist so definiert, dass es für Heizzwecke und pro Jahr und pro Quadratmeter Wohnfläche 1,5 Liter Erdöl-Äquivalent zum Heizen benötigt und nicht mehr. Das 1,5 Liter Erdöl entsprechen ungefähr 15 Kilowattstunden Strom. Und das kann man dann, damit hat man vielleicht schon mal eine Bezugsgröße, die man näher verrechnen kann. Und wenn man das jetzt auf ein Haus umrechnet, in dem wir jetzt sitzen, hier so mit grob 120 Quadratmeter, was auch relativ klein gemessen ist am heutigen Standard, dann kommt man, wenn man nachrechnet, also 120 Quadratmeter mal 1,5 Liter pro Quadratmeter auf etwa 180 Liter Erdöl-Äquivalent oder Erdöl, die man zum Heizen in einem durchschnittlichen Winter eben benötigt. Das ist so ungefähr, was hinter der Definition steckt. Also sprich, man hat eine Größenordnung, wie viel Energie benötigt man, um über einen Winter zu kommen. Diese Größenordnung kann man verändern. Man kann also mehr oder weniger selber heizen. Und je nachdem, wie man so ein Passivhaus dann auch anwendet, verbraucht man halt mehr oder weniger Energie. Ich versuche zurzeit noch weniger zu verbrauchen. Sprich, wenn wir jetzt auf ein Thermometer hier gucken würden, steht hinter mir, ich glaube, da würde man jetzt im Moment gucken, da würde man im Moment sehen, dass es sind ca. 17 Grad. Ich versuche meistens hier mindestens 18 Grad herzustellen. Ich habe es jetzt aber bewusst etwas heruntergekühlt, denn so ein Passivhaus, und die Details werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen erörtern, so ein Passivhaus hat noch andere positive Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist, ein Passivhaus ist in der Regel immer sehr hoch gedämmt, sprich eine sehr, sehr hohe Dämmschicht ist in der Hülle eingebaut und das führt dazu, dass die Außenwände, die man jetzt, wenn man hier in dem Haus sitzt, dass die Außenwände eigentlich warm sind. Und diese Wärme produziert eigentlich ein wesentlich höheres Wohngefühl oder ein Wohnempfinden.
Die Innenwände?
Die Innenwände.
Du hast Außenwände gesagt.
Die Außenwände, aber von innen. Also Außenwände haben zwei Seiten. Eine Außenwand hat eine Außenseite und ja. Eine Außenwand hat eine Innenseite.
Okay.
Ja, so und weil die Innenseite der Außenwand im Vergleich zu einem normalen Haus sehr warm ist, ist das Strahlungsverhalten ganz anders. Und das, also ich bin jetzt kein Wohnphysiologe, aber das Wohnempfinden, das jeder einzelne Mensch für sich verspürt, hängt auch von der Temperatur ab, aber im Wesentlichen auch noch von vielen anderen Faktoren, zum Beispiel Luftfeuchtigkeit und das thermische Strahlungsverhalten. Und dieses thermische Strahlungsverhalten ist zum Beispiel in einem Passivhaus sehr angenehm, weil eben von diesen relativ warmen Wänden noch sehr viel Strahlung zurück reflektiert wird und aufgenommen wird.
Man könnte also sagen, die gefühlte Temperatur ist höher als die gemessene.
Die gefühlte Temperatur ist wesentlich höher als die gemessene. Das alles ist natürlich sehr subjektiv. Das heißt, jeder empfindet oder jeder würde diesen Effekt unterschiedlich wahrnehmen. Aber grundsätzlich darf man sagen, dass eigentlich die Temperatur kein Maßstab für Wohlempfinden ist. Also das kennt man auch von draußen. Inzwischen ist das ja üblich, mit dem Wetterbericht nicht nur die gemessene Temperatur anzugeben, sondern die gefühlte Temperatur, die ja aus der Windstärke und der Luftfeuchtigkeit entsteht und dann zusätzlich noch von den persönlichen Umständen, nämlich welche Jacke man sich anzieht. Mhm. Und auch da weiß man inzwischen, dass eine dicke Jacke nicht so viel bringt wie vielleicht vier halb so viele oder vier ein Viertel so dicke Jacken, weil man da diesen Zwiebeleffekt nutzen kann, der wiederum daraus entsteht, dass man zwischen den einzelnen Schichten Luftschichten einbaut, die dafür sorgen, dass man eigentlich zwischen den einzelnen Kleidungsschichten eine hohe Dämmstärke erzeugt. Ne? Also das sind alles diese Phänomene, die da eine Rolle spielen. Daher ist es grundsätzlich nicht sinnvoll, ein Wohnempfinden auf die in einem Raum enthaltene Temperatur zurückzubeziehen. Das sind wirklich Vereinfachungen, die nicht wichtig sind. Mhm. Man macht es natürlich heute, weil der Hausstandard eigentlich davon ausgeht, man hat immer noch ungedämmte Wände, man heizt mit konventionellen Heizungen. Das heißt, man kann zwei Häuser vergleichen und wenn diese vergleichbaren Häuser gleiche Temperaturen haben dann oder leicht unterschiedliche Temperaturen haben, dann kann man sagen, aha, in dem kälteren Haus verspüre ich diese Kälte deutlicher als in dem wärmeren. Aber hier ist es halt nicht so. Ich weiß jetzt nicht, also bei 17 Grad würden die meisten sagen, es ist kalt. Mit Sicherheit ist es hier nicht warm, ganz klar. Aber sobald man sich in so einem Haus bewegt und auch arbeitet, ist das ja nicht mehr so wichtig, weil dann ja auch ein zweites Wirkungsprinzip eines Passivhauses zum Tragen kommt, sprich der Körper eines erwachsenen Menschen strahlt ungefähr 100 Watt Heizenergie ab und wenn man in so einem Haus mit mehreren Personen wohnt, ist das eigentlich schon die Heizung. Mhm. Die Heizung dieses Passivhauses und Teil des Konzeptes, dass man also über die Körperwärme der einzelnen oder über die Körperwärme der im Haus lebenden Menschen und zusätzlich natürlich über die sonstigen Apparaturen, die im Haus benutzt werden, also Backofen, Kühlschrank, Waschmaschine, was auch immer man hier einbaut und nutzt, über diese Abwärme würde man im Winter dann das Haus heizen. Mhm. Passiert auch hier.
Mhm. Genau. Und das bewirkt ja dann auch, dass man nochmal über Stromverbraucher anders nachdenkt, als man das normalerweise tut. Ich kann mich erinnern, wir hatten letztens ein Gespräch darüber, da ging es darum, eventuell jetzt schon im Januar Tomaten vorzuziehen und normalerweise, also wenn man das dann im Haus macht, braucht man diese Wachstumslampen, die bei konventioneller Betrachtung eine sehr hohe Leistungsaufnahme haben und da sagtest du, spielt überhaupt keine Rolle.
Genau, also ich habe ja einleitend schon gesagt, dass ich in diesem Haus schon einen gewissen Heizbedarf habe, irgendwie muss ich den decken. Das Haus selber hat keine Heizung. Es ist keine Heizung eingebaut. Es ist auch nicht geplant, dass irgendwann eine Heizung reinkommt. Weder ein Holzofen, noch ein Holzpelletsofen, noch Gas oder Öl. All das existiert nicht. Das Einzige, was ich hier normalerweise verwende, steht jetzt hier auch an der rechten Seite, ausgeschaltet ist ein Wärmewellenheizgerät, das dann normalerweise bei dem Winter, den wir in diesem Jahr haben, so mit 500 Watt heizt. Und damit eigentlich auch dazu führt, dass hier das Haus so grundlegend so auf 18 Grad aufgeheizt wird. Das hängt natürlich auch sehr stark von den Außentemperaturen ab. Das ist natürlich klar. So, wenn wir jetzt über das Thema reden, wie können wir Pflanzen hochziehen im Winter, um jetzt im Sommer irgendwie bessere Erträge draußen zu erwirtschaften, wobei das jetzt natürlich ein Sonderthema ist, dann kann man in so einem Haus natürlich ganz locker Pflanzenlampen hier installieren und man braucht sich keine Gedanken darum zu machen, wie viel Energie die verbrauchen. Es werden auf jeden Fall bei modernen LEDs, werde ich nie dazu kommen, 500 Watt zu erreichen. Also müsste ich mir ja in dem Haus eine Sonnenbrille anziehen. Und solche Lampen könnte ich dann verwenden, um jetzt hier Pflanzen hochzuziehen. Ist jetzt natürlich ein Randthema, aber es reicht natürlich aus, um mal sich Gedanken zu machen. Also ich könnte sowohl Pflanzen hochziehen, da bin ich überhaupt nicht der Experte und versuche so ein bisschen da hinzukommen, also halb kleiner Experte zu werden. Aber ich kann mir hier Lampen kaufen und problemlos auch Nacht, Tag und Nacht brennen lassen, die Lampen, ohne dass ich da Angst haben müsste, dass hier mein energetisches Konzept damit zerstört wird.
Zum Thema noch so der Wärmeempfindung würde ich gerne noch mal eben da auf dein Strahlungsheizgerät kommen. Da weiß ich auch noch aus einem früheren Gespräch, unsere normale Herangehensweise ist, wir sagen, ich brauche eine Raumtemperatur von x Grad, hast ja gerade auch schon gesagt, aber was nützt mir das, wenn irgendwo im Haus irgendeine Lufttemperatur ist, da wo ich sitze, muss es warm sein. Und da kommt jetzt die Wirkungsweise von diesem Heizgerät ins Spiel.
Genau, diese Wärmewellen-Heizgeräte, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen, sind ja speziell deswegen so konzipiert worden, damit der Nutzer die Wärme in der Nähe dieses Gerätes direkt spüren kann. Also sprich, es gibt ja zwei Grundprinzipien, wie man heizen kann. Glaube ich, das sind die Standardheizungen, die laufen nach dem Konvektionsprinzip. Irgendein Körper wird erwärmt, gibt die Wärme an die Luft ab und die Luft verteilt das im Raum. Das ist dieses Konvektionsprinzip, führt aber dazu, dass ich erstmal die ganze Umgebungsluft aufwärmen muss und die Luft wärmt dann wieder die Wände auf, etc. etc. Man hat im Grunde das Problem, dass man ziemlich gleich verteilt das ganze Haus erwärmen muss. Bei diesen Wärmewellengeräten ist es so, das strahlt in einer Frequenz Wärme ab, die ich könnte jetzt nicht die Frequenz nennen, aber die jetzt auf jeden Fall dazu führt, dass die Strahlen direkt vom Körper aufgenommen werden und sprich nicht an die Umgebung abgegeben wird, sondern die Menschen, die Körper, die Materialien, die in der Umgebung dieser Heizung stehen, die nehmen dann erst die Wärme auf und nicht die Luft. Und damit kann man halt in der Umgebung dieses Heizgeräts eine wesentlich höhere gefühlte Temperatur erzielen, weil man halt sich direkt in diesem Strahlungsumfeld von der Lampe, von der Heizung halt befindet. Ist auch nicht weiter gefährlich, weil das ist eine Strahlung im Infrarotbereich. Das müssten wir so mal ganz genau angucken, wie das eigentlich vom Strahlungsverhalten da aussieht. Aber man kann es auch sehr schnell selber an sich ausprobieren. Man setzt sich einfach mal vor so ein Gerät und spürt sofort, dass es wesentlich wärmer ist.
Und das ungefähr zu einem Viertel der Leistung von einem herkömmlichen Heizstrahler.
Ja, genau. Also, aber auch da muss man immer sagen, man muss es ausprobieren. Ja. Ist auch etwas, was von dem normalen Nutzungsverhalten in vielen Haushalten nicht gewünscht wird, weil das moderne Konsumverhalten besagt ja, also jetzt postuliere ich das mal, dass das bei den meisten so ist, dass man ins Haus reinkommt, man drückt eine Taste und dann muss es warm sein. Das könnte man in diesem Passivhaus auch einbauen. Also der Architekt hatte mir als eine Option empfohlen, diese Wärmewellengeräte direkt in die Wand zu integrieren. Das gibt es auch. Also Folien kann man integrieren, kosten ein bisschen mehr Geld und würden mehr oder weniger das Gleiche erwirken. Aber es ist nicht notwendig. Dann ist die Heizung in der Wand. Wenn dann Schaden ist, muss man die Wand wieder aufkloppen. Also sind zwar hier Holzwände, aber man muss sie trotzdem öffnen. Und es ist nicht notwendig, weil diese Wärmewellengeräte, die sind sehr preiswert, aber sie haben keinen sehr hohen ästhetischen Faktor, weil sie stehen halt rum und sieht ja so aus wie bei der Omi vor 100 Jahren, die sich halt vor einen kleinen Holzofen gesetzt hat. Aber es wirkt und man kann auf diese Weise auch ganz stark dadurch die Heizkosten reduzieren, ohne dass man eigentlich ein Gefühl der Kälte dabei hat.
Du hast gerade so nebenbei erwähnt, dass die Wände aus Holz sind. Ist das ganze Haus ein Holzhaus?
Genau, also man sieht das nicht. Man kann hier rumgucken, wie man will. Es ist ein komplettes Holzhaus. Kommen wir dann mal zu dem Thema, wie das Haus so aufgebaut ist. Also die Materialien, die Konzepte. In der Anfangsphase als ich damit begonnen habe, mir die Konzepte oder die Möglichkeiten überlegt habe, wie man so ein Haus bauen könnte, war für mich klar, ich wollte ein Steinhaus bauen. Natürlich wusste ich auch, dass es Holzhäuser gibt und dass sie auch sehr ökologisch sind, aber meine Präferenzen lagen beim Steinhaus. Aber natürlich, man informiert sich, der Architekt, den ich dann letzten Endes gewählt hat, der hat auch mehr Erfahrung mit Holzhäusern, ist nicht der Grund gewesen, aber ich bin dann zu verschiedenen Herstellern gegangen, speziell hier einen in der erweiterten Region, der sehr ökologisch und sehr hochwertig und vor allen Dingen, der seit über 20 Jahren selber schon Passivhäuser baut. Und das fand ich dann sehr reizvoll. Ein Argument vom Architekten war aber dann auch, dass gerade in dieser Hochpreispolitik, das heißt, die Baubranche, die boomt ja zurzeit, da wäre sinnvoll, ein Haus dort zu bauen, wo es recht preiswert ist. Und dann braucht man es nur hier hinbringen, also nach Düsseldorf bringen. Und man kann es in Düsseldorf innerhalb von 2 Tagen aufbauen. Auch das führt dazu, dass die Baukosten klein gehalten werden. Sprich, ich habe mich dann von diesem Konzept überzeugen lassen, bin zu dem Hersteller gegangen, habe mir das alles angeguckt, auch das ökologische Konzept mir angeschaut, welche Materialien verwendet werden, wo diese Materialien herkommen. Also es sind europäische Hölzer, es sind keine deutschen Hölzer, aber es sind immerhin europäische Hölzer. Okay, mag man jetzt auch im Detail analysieren können, dass das nicht so komplett ökologisch ist, aber sind hochwertige Materialien. Sie wurden vor Ort zusammengebaut, diese Materialien, zu komplexen Wandteilen und die werden dann einfach mit dem Lastwagen hier hingefahren und innerhalb von 2 Tagen zusammengebaut. Wichtig, warum ich das erwähne, denn das Haus soll ja nicht nur ein Passivhaus sein, sondern es soll auch wirtschaftlich einen Preis haben, der eigentlich von jedem, der sich ein Haus bauen möchte, auch bezahlbar ist. Können wir ja mal kurz dazu kommen. Also es gibt da so theoretische Ansätze, dass so ein Passivhaus 7-10% teurer ist als ein herkömmliches Haus. Aber dazu kommen natürlich immer noch die Sonderwünsche, die sich jeder in so einem Haus wünscht. Also ich sag mal, der Wohlfühlkamin und alle anderen Sachen, die so Baukosten in die Höhe treiben können. Aber mein Wunsch war es, erstens bezahlbar und zweitens ökologisch und ökonomisch sinnvoll zu bauen. Ob ich es dann geschafft habe, das wird dann wahrscheinlich jemand anders bewerten müssen. Ich bin bisher sehr zufrieden. Wenn man jetzt die konkreten Zahlen auf den Tisch legen möchte, also hier für 120 Quadratmeter habe ich für das Haus ohne Grundstück, aber für alle Baumaßnahmen, die notwendig sind, mit Gebühren, mit Garage, mit Notargebühren und vor allem, was ja auch sehr teuer ist, mit dem Architekten, grob so 250.000 Euro ausgegeben, also etwas mehr als 2.000 Euro pro Quadratmeter. Und wenn man bedenkt, dass da auch der Architekt schon enthalten ist, also komplett enthalten ist, ist das eigentlich ein sehr guter Preis. Von der Wirksamkeit muss man natürlich auch schauen, dass man so einen Preis nur dadurch erwirtschaften kann oder erlangen kann, dass man auf viele Luxusdetails verzichten muss. Aber das ist halt eine persönliche Entscheidung, die muss jeder für sich selber hinkriegen. Ob man mehr Lebenskomfort dadurch erreicht, dass man Luxus in der Wohnung hat, das können wir jetzt nicht diskutieren, weil es ist bei jedem anders. Da kann man keine allgemeine Aussagen machen. Wir haben jetzt die finanzielle Situation angesprochen. Das Grundprinzip von Passivhäusern sollte man vielleicht mal auch erläutern. Also wodurch wird denn so ein Passivhaus eigentlich ein Passivhaus? Sind im Wesentlichen, das muss ich mal erzählen, ich glaube, 3 Komponenten. Eine haben wir schon angesprochen, ist die Dämmung. Also eine hohe Dämmung soll dazu führen, dass die Energie, die in dem Haus letzten Endes freigegeben wird, durch Heizung, durch Kochmaßnahmen, durch Nutzung von Elektrogeräten, durch das Leben der Menschen, die ja, wie gesagt, 100 Watt pro Person ungefähr abgeben, dass diese Wärme nicht nach draußen gelangt. Also wenn sie drin bleibt, dann wird es halt eben einfach nicht kalt. Das kann man durch mehrere Maßnahmen erreichen. Eine dieser wichtigen Maßnahmen ist eine hohe Dämmung. Das Haus hat jetzt hier ca. 40 cm Dämmmaterial. Das ist eine Mineralwolle, die verwendet wird, die in der Schalenbauweise des Holzhauses halt integriert ist. Diffusionsoffen auch, das heißt, da ist keine Diffusionsfolie drin, die als Dampfsperre benutzt wird, sondern eindringende Feuchtigkeit kann durch das Funktionsprinzip mit der Zeit immer wieder nach draußen gelangen. Das ist ein Prinzip, was wichtig war, also diese Dämmung. Ein zweites Prinzip gehört eigentlich auch zur Dämmung, sind die Fenster. Also hier sind sehr hochwertige 3-Scheiben-Fenster eingebaut, sogenannte Passivhausfenster, die dafür sorgen, dass auch über die Fenster sehr wenig Energie verloren geht. Der Wärmedurchgang ist natürlich höher als bei Wänden, Aber bei Fenstern hat man den Vorteil, dass man auch passiv Energie einfangen kann. Jedes Mal, wenn die Sonne scheint, dringen die Sonnenstrahlen durch die Scheiben ins Haus rein und sorgen dafür, dass das Haus sich erwärmt. Ein Effekt, der sehr, sehr, sehr wichtig ist bei Passivhäusern, aber leider nicht in Düsseldorf. Also Düsseldorf, wer Düsseldorf kennt, weiß, dass hier an der Rheinschiene, dass wir nicht sehr viele Sonnenstunden im Jahr haben und dass die Energie, die man im Jahresmittel dadurch aufnehmen kann, also relativ begrenzt ist. In dem Haus habe ich auch noch den Nachteil, dass ich die Scheiben nicht optimal nach Süden ausrichten konnte, weil im Süden schon ein Haus steht. Also sprich, dieses Konzept konnte ich jetzt hier nicht optimal umsetzen. Aber, wieder wichtig, in Düsseldorf kann man das reduzieren. In Düsseldorf muss man nicht mit großen Fensterflächen arbeiten, weil es gibt zu wenig Sonne. Das ist mehr sowas für den Süden, für Freiburg oder für Würzburg, der als Standard für die mittleren Temperaturen in Deutschland benutzt wird und zur Konzeption von Häusern verwendet wird. Da kann man sowas anwenden, aber nicht in Düsseldorf. In Düsseldorf ist wichtig eine hohe Dämmung. So, sagen wir mal, Fenster und Wände haben wir. Dritte Konzept, auch ganz wichtig, ist die Lüftung. Die Lüftung ist deswegen wichtig, weil sie auch gerade bei Passivhäusern sehr stark diskutiert wird, in welchem Sinne eine Lüftung auch wohnphysiologisch sinnvoll ist. Sprich, eine Lüftung sorgt dafür, dass man im Winter in so einem Passivhaus die Fenster nicht aufmachen muss. Man muss nicht stoßlüften, man muss nicht Luft austauschen, indem man Fenster oder Türen aufmacht, sondern man hat eine Lüftungsanlage. Über die Lüftungsanlage kommt Frischluft in das Haus hinein, die Abluft wird rausgepumpt und über einen Wärmetauscher wird dafür gesorgt, dass der größte Anteil der in der Abluft enthaltenen Wärme wieder zurückgewonnen wird. Das ist das Wirkungsprinzip. Die große Kritik, die im Moment vorhanden ist, dass diese Leitungssysteme, die verwendet werden, bakteriell oder ja, biologisch halt, mit der Zeit nicht einwandfrei bleibt, also sprich, dass man Hygieneprobleme hat. Mhm. Das muss man beobachten. Ich habe mich auch deswegen dafür entschieden, so einen Mittelweg zu beschreiten, sprich die Leitungswege extrem kurz zu halten, damit, wenn ich da Probleme haben sollte, das später auch noch gut kontrollieren kann. Der optimale Weg, so wie das klassische Passivhaus besagt oder wie es die Theorie beschreibt, ist, dass man im Erdreich erstmal lange Rohrleitungen verlegt, um die Energie des Erdreichs aufzunehmen und erst dann mit der Luft in das Haus zu gehen. Aber dann hätte ich in der Tat mehr Probleme, wenn es sich später herausstellt, dass man mit der Luftversorgung hygienische Probleme haben wird. So, jetzt habe ich so ziemlich alle Grundkonzepte erklärt. Nochmal ein kleiner Abriss zu der offiziellen Theorie von Passivhäusern, die kann man also nachlesen. Im Passivhausinstitut gibt es also auch im Wiki, gibt es jede Menge zu lesen. Diese Theorie besagt eigentlich, dass man diese Häuser etwas anders aufbaut. Und zwar gibt es dort in diesen Passivhäusern doch eine Heizung. Und zwar sind das sogenannte Wärmepumpen-Kompaktgeräte, sprich Geräte, die sorgen für warm Wasser, die sorgen für die Heizung und die sorgen durch eine Wärmepumpe, dass die ganze energetische Versorgung zentral geregelt ist. Ich habe mich nicht dazu entschieden, weil diese Wärmepumpen, die dort verwendet werden, das sind in der Regel Luft-Wasser-Wärmepumpen, die sind nicht effizient. Das kann man sogar in sehr einfachen Literaturquellen nachlesen, also wenn man Stiftung Warentest liest, die Effizienz von solchen Geräten ist sehr, sehr, sehr gering und ich finde es eigentlich schade, dass dieser große Ansatz der Passivhäuser mit solchen Geräten eigentlich sehr negativ bewertet werden kann, weil die Energieeffizienz dafür nicht ausreicht. Mhm. Sie sind aber praktisch, muss man ganz klar sagen. Man drückt, wie gesagt, auf den Knopf und man hat alles, was man wünscht. Mhm. Aber der Nutzen, der muss sich dann in der Praxis erst zeigen, ob diese Anlagen gut funktionieren. Ich mache das regelmäßig, weil, Michael, wir kennen uns halt über die Transition Town Bewegung und dort bin ich ja aktiv in der Energiegruppe der Transition Town Initiative in Düsseldorf und wir gucken uns häufiger andere Passivhäuser an oder überhaupt Häuser und analysieren das Energiekonzept und viele dieser mit Wärmepumpen installierten Passivhäuser, die funktionieren einfach nicht. Mhm. Das kann man anhand der Verbrauchszahlen belegen und man kann das an den Wirkungsprinzipien belegen. Und eine unserer Aufgaben innerhalb von Transition Town ist halt eben, Leuten da Beratung anzubieten, wenn sie halt Informationen für Renovierungsmaßnahmen oder für Neubau benötigen. Mhm. Da fließt dann dieses Wissen wieder ein und da fließt auch irgendwie meine mein Hintergrundwissen als Physiker wieder ein, dass ich sagen, also das sehen kann und auch beschreiben kann, dass solche Konzepte eigentlich nicht funktionieren. Mhm. Aber wichtig ist, dass man sowas auch belegen oder beweisen kann. Und das ist einfach heutzutage, man guckt auf den Stromzähler, man guckt an, wie viel Energie hat so ein Haus im Jahresdurchschnitt dann verbraucht, und das ist der Beleg dann. Und der zeigt sich einfach. Viele dieser Passivhäuser sind zertifizierte Passivhäuser und funktionieren nicht. Der globale oder der Flottenbeweis ist, vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen wurde ja in der Presse groß breit getreten, dass die Braunkohlekraftwerke mehr Energie produzieren oder in diesem Jahr mehr Energie produzieren wie als in den vergangenen Jahren. Und somit eigentlich indirekt das eine Bestätigung ist, obwohl der Zusammenhang nicht sofort gegeben ist. Denn wenn wir so viel Dämmung in die Häuser integrieren, dann muss doch irgendwann mal der Effekt ersichtlich sein oder nachmessbar sein. Und den sieht man nicht. Denn einfach nur zu dämmen, konzeptionslos Maßnahmen einzubauen in Häuser, das funktioniert leider nicht. Es muss ein Konzept da sein, und dieses Konzept muss auch in der Anwendung überprüfbar sein. Und deswegen auch, jeder, der sich dafür interessiert, kann hier vorbeikommen. Er kann auch natürlich auf den Stromzähler schauen. Das mache ich auch regelmäßig, denn ich muss kontrollieren, ob das Konzept funktioniert.
Also dieser Begriff Passivhaus, den kenne ich auch erst seit ein paar Jahren. Und ein anderer Begriff, der auch noch aufgetaucht ist, ist Positivhaus. Die werden auch diskutiert, aber dafür hast du dich ja nicht entschieden. Wäre da der Aufwand deutlich höher gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Also letzten Endes ist das, was, wenn das Haus hier fertig ist, ist es ein sogenanntes Null-Energie-Haus oder Plus-Energie-Haus, einfach mal um diese Begriffe zu verwenden. Ja. Erstens, das sind nur Begriffe. Also Passivhaus ist ein Begriff, das Null-Energie-Haus ist ein Begriff und auch das Plus-Energie-Haus ist ein Begriff. Mhm. So wie das Haus hier jetzt steht, ist es ein Passivhaus. Und es wird auch später, wenn ich hier noch weitere Maßnahmen integriere, werde ich das immer ein Passivhaus nennen. Denn das Rumspielen mit Begriffen führt nur dazu, dass die Leute mehr verwirrt werden. Auch selbst der Begriff Passivhaus ist ja schon vielen Leuten kaum erklärbar. Und man fragt sich, warum muss man immer wieder neue Begriffe einführen? Mhm. Okay, ich habe mich aber irgendwo darauf dann eingestimmt, den Begriff Passivhaus als Typ eben zu benutzen und zu erklären, auch weil man damit einen Nutzen verbinden kann. So, warum jetzt Null-Energie-Haus und warum Plus-Energie-Haus und warum ist das vor allen Dingen in vielen Anwendungen eine Milchmädchenrechnung? Also, ich sagte ja schon einleitend, ein Passivhaus hat noch die Möglichkeit, 1,5 Liter Erdölequivalent pro Jahr und pro Quadratmeter an primäre Heizenergie zu verwenden. Und ist somit ein Passivhaus, aber kein Null-Energie-Haus. Denn ein Null-Energie-Haus hat dann die Eigenschaft, dass es eben gar keine Energie verwendet. Aber diese Angabe bezieht sich auf das Jahresmittel. Also sprich, innerhalb eines Jahres, das heißt ein Sommer, ein Winter und zwei Zwischenjahreszeiten, sind so gestaltet, dass man in diesem Jahresmittel so viel Energie in einem Haus produziert, wie man auch verbraucht. Das nennt man dann ein Null-Energie-Haus. Und das Plus-Energiehaus ist halt noch ein bisschen mehr. Man produziert eigentlich mehr Energie, als man benötigt. Daher eben der Begriff Plus-Energiehaus. Wie macht man sowas? Wie erzeugt man solche Plus-Energiehäuser oder Null-Energiehäuser? Ja, es gibt einfache Methoden. Man kann einfach heutzutage sehr effizient PV-Anlagen aufs Dach oder in den Garten oder auf die Terrasse stellen. Man kann Solarkollektoren integrieren, die dafür sorgen, dass das Brauchwasser eben erwärmt wird und sehr effizient erwärmt wird. Dazu kann ich auch gleich noch mal ein paar Zahlen nennen. Durch diese Maßnahmen würde dann aus einem Passivhaus sehr leicht ein Null-Energie-Haus oder ein Plus-Energie-Haus. Das wird auch in diesem Haus so erfolgen, aber ich bin da noch nicht so weit gekommen. Das sind Maßnahmen, die schon im Konzept integriert sind, aber das erfolgt dann in den nächsten Monaten, vielleicht auch 2 Jahren. Und ich warte natürlich, denn im Moment ist die technische Entwicklung so innovativ, dass das Warten dazu führen kann, dass ich in einem Jahr wesentlich effizientere Komponenten bekommen kann. Mhm. Aber mir fehlt auch ein bisschen die Zeit, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Warum das jetzt eine Milchmädchenrechnung ist, ist ganz einfach. Denn die Rechnung besagt ja nur, dass man im Jahresmittel mehr Energie produziert, als man verbraucht. Aber diese Standardmethoden, um Energie zu produzieren, sind in der Regel Solarenergie, also thermische Solarenergie oder Energie über Photovoltaik, sprich Strom. Und man weiß, dass diese Energie in der Regel in der Sommerzeit in großen Mengen zur Verfügung steht. Da in dieser Zeit kann man also diese Energie ganz einfach und sehr effektiv gewinnen. Aber im Winter hat man wenig Sonne, 10% ungefähr der Sonneneinstrahlung, die man in der Sommerzeit hat. Und mit Solarkollektoren kann man da so gut wie gar nichts erschöpfen. Also der Eintrag ist ja fast null. Und das führt dann dazu, dass so ein Plusenergiehaus in der Regel dann im Winter auch Strom über die Steckdose beziehen muss. Und je nachdem, wie das Konsumverhalten wiederum ist, auch in großen Mengen. Das ist erstmal eine Milchmädchenrechnung. Das muss aber auch noch gar nichts Schlimmes sein, denn das, am Ende hängt es von dem Energiekonzept ab, ob man denn in der Winterzeit auch ökologisch einfach Strom über die Steckdose gewinnen kann. Im Moment ist es noch nicht so, weil in dem Energiemix haben wir, ich glaube, wir sind bei 30% regenerativen Energiequellen, aber die Zahl kenne ich jetzt gar nicht so genau. Es geht in der Tat nicht so gut, auch wenn man einen Ökostromanbieter gefunden hat, bezieht man die Energie trotzdem übers Netz und da ist es dann sehr schwer zu sagen, ob der Strom, den man dann bekommt, ob er ökologisch ist oder nicht. Aber trotzdem sollte jeder natürlich angehalten sein, über einen Lieferanten Strom zu beziehen, der regenerative Stromquellen anbietet. Was ich damit natürlich sagen möchte, was das Negative an dem Begriff Plus-Energiehaus ist: Man meint leicht, dass man in so einem Haus wohnt und zwar autark lebt. Also sprich, man braucht gar keine Verbindung nach draußen mehr. Und das ist halt nicht der Fall. Auch ein Plusenergiehaus muss sich erstens mit der Außenwelt verbinden und vor allen Dingen, es muss auch mit dem Energiekonzept im Einklang sein. Denn man kann ein Plusenergiehaus bauen und dann prinzipiell auch Atomstrom dann in der Winterzeit speziell auch noch abfragen. Mhm. Also das könnte man jetzt beliebig ausdiskutieren, wie das funktioniert mit diesen Konzepten, aber um das anzusprechen, sollte es ja erstmal reichen.
Mhm, genau. Ja, zum Schluss würde ich noch ganz gerne ein bisschen was über deine Motivation hören. Warum machst du das überhaupt?
Ja, das ist eigentlich die einfachste Erklärung. Also ich bin jetzt nicht der typische Alternativmensch, ich bin auch nicht der typische Ökomensch, aber ich glaube schon, dass ich seit der Jugend immer sehr, sehr starkes Interesse für Umweltschutz hatte. Lange Zeit im Normalleben hat sich das vielleicht nicht so stark ausgeprägt. Ich bin zwar fast immer mit dem Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr gefahren, habe wenig eigentlich in meinem Leben ein Auto gehabt, und wenn überhaupt nur, weil ich es vielleicht für die Arbeit nutzte und habe mich dabei auch eigentlich immer sehr schlecht gefühlt, weil ich das Grundkonzept nicht leiden konnte, lange Strecken jeden Tag zurückzulegen, um zur Arbeit zu kommen. Etwas, was es auch erst seit ein paar Jahrzehnten eigentlich in der westlichen Welt oder überhaupt auch in der Welt gibt. Denn früher konnte man das gar nicht machen. Man musste dort arbeiten und leben. Man musste dort arbeiten, wo man auch lebte, weil eine Alternative gab es nicht, dorthin zu kommen. In den letzten Jahren kam natürlich das dazu, was man überall in der Presse liest, ist eben dieses Klimaproblem. Ne? Also das heißt, wir wissen es nicht genau, aber wir haben einen sehr starken Verdacht, dass wir gegen eine Mauer knallen, wenn wir jetzt nicht aufhören, nicht regenerative Energiequellen zu nutzen. Sprich, das CO2-Problem, die Klimaveränderung ist ein großes Problem. Und ob wir dieses Problem in den Griff bekommen oder nicht, das werden wir jetzt nicht hier ausdiskutieren können. Aber für mich ist es die Motivation, etwas stärker darauf zu achten, wie viel Energie ich denn verbrauche. Jetzt mag der Kritiker sagen, ja, warum denn dann Passivhaus? Denn man könnte das auch wesentlich effizienter im Bestand machen. Stimmt auch. Also ein Passivhaus zu bauen ist nicht unbedingt die richtige Maßnahme. Also das sind dann mehr so Begleitphänomene, die da eine Rolle spielen. Letzten Endes habe ich durch Glück die Möglichkeit gehabt, ein Grundstück zu erwerben und wollte mich dann mit der Thematik auch auseinandersetzen. Und ja, dieser ökologische Gedanke, den habe ich jetzt hier mal als ein persönliches Projekt umgesetzt und bin auch bisher damit zufrieden. Aber solche Konzepte muss man auch in der Tat jederzeit sich selber hinterfragen, ob das auch der richtige Ansatz ist. Das gilt, das mache ich ja täglich. Ich frage mich, sind die Materialien korrekt? Könnte man das noch ökologischer machen? Die Antwort ist ganz klar, ja, man kann das immer noch besser machen. Also ich könnte hier ein Stroh- und Lehmhaus bauen, was wesentlich weniger Ressourcen verwendet, um das Haus hochzubauen. Aber in einem Stadtkonzept, wo man extrem wenig Platz hat, ist das äußerst schwer umzusetzen. Aber es geht. Ne? Also, das ist, finde ich, auch das Wichtige. Dass alles, was man macht, muss man hinterfragen, ob das so richtig ist oder ob das mit der eigenen Lebensphilosophie auch im Einklang steht. Und wenn man dann aus dieser Analyse rausgekommen ist und feststellt, dass das nicht so richtig ist, dann sollte man vielleicht gucken, ob man was verändert. Ne?
Mhm.
Okay. Wenn jetzt jemand sich inspiriert fühlt und selber auch in der Situation ist, ein Haus bauen zu wollen, kann er sich an dich wenden?
Ja, natürlich. Also ein Teil unserer Aufgabe in der Transition Town Bewegung ist es ja letzten Endes, solche Konzepte vorzuleben, aber auch interessierten Personen da Hilfestellung zu geben. Und wer ein energieeffizientes Haus bauen möchte, es muss nicht unbedingt ein Passivhaus sein. Es gibt auch andere Methoden, das zu machen. Aber wer solche Vorhaben oder so ein Vorhaben hat, kann gerne über die Transition Tower in Düsseldorf auf uns zukommen und wir helfen da gerne, ganz klar.
Prima. Gut, dann danke ich dir.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.